Timo hat schon angekündigt, wir starten heute mit einer neuen Reihe. Ich bin richtig gespannt, ich freue mich selber mit drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es geht in der Reihe um das Reich Gottes. Und als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, das klingt wie voll das Theoriethema. So Reich Gottes, was, ja, so abstrakt. Mich würde mal interessieren, lasst uns mal so ein bisschen sammeln. Was sind eure Gedanken, wenn ihr Reich Gottes hört? Was kommt euch so, was habt ihr da, was sind vielleicht Bibelstellen, egal. Einfach so, was sind so die Dinge, die euch im Kopf rumgehen, wenn ihr das Wort Reich Gottes hört. Aber reinrufen, ich wiederhole es fürs Mikro. Wie im Himmel, so auf Erden. Senfkorn, das Gleichnis. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dein Reich komme, Vater unser, jawohl. Frieden. Herrlichkeit, jawohl. Königskinder. Sieger. Ewig, sehr gut, ja. Löwe und Lamm. Siehe, ich mache alles neu, jawohl. Ein ganzer bunter Blumenstrauß, ihr merkt schon. Richtig cool. Ich habe ein... von einem Missionar John Patton gelesen, der, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, der war Missionar, auf den damals hieß das die Neue Hybriden, und der hat berichtet, mitgeschrieben, und manche Sachen, ein Zeugnis, das hat mich unglaublich bewegt. Er schreibt da drin, wie von einem Ereignis, wie er die bewahrende Macht von Gott und seinen Engeln erlebt hat, wie er das Reich Gottes ganz praktisch erlebt hat. Und zwar, es war eines Nachts, formuliert er da, da waren er mitten im Missionsgebiet und da waren feindliche Indianerstämme. So, die haben diese Missionsstation umlagert und er und seine Frau, die waren alleine in dieser Missionsstation. Und die haben mit Fackeln und mit Speeren standen die außen rum und haben gedroht, dieses Missionshaus in Brand zu stecken und die Missionare da drin umzubringen. Und dann sagt er, wie er und seine Frau in diesem Moment nichts anderes tun können, sagen, wir gehen auf die Knie und wir beten. Und sie haben gesagt, sie haben die ganze Nacht durchgebetet, dass Gott sie bewahren möge, aber es war draußen dunkel. Sie haben nicht gesehen, die haben jederzeit gerechnet, die können jeden Moment reinkommen. Und am nächsten Morgen, als zu dämmern beginnt, gucken sie und sehen voller Erstaunen, dass die Angreifer alle verschwunden sind. Keiner ist mehr da, alle sind weg. Und sie danken Gott, danke für deine Bewahrung, Gott, danke für das, was du getan hast. Und es dauerte ungefähr ein Jahr später, da hat sich der Häuptling von diesem Stamm, die damals da davor standen, bekehrt. Nicht das ganze Dorf, nur der Häuptling und glaube ein, zwei außenrum noch. Und er hat sich bekehrt und Patton wird eingeladen, auch zu seiner Taufe, und kommt da dazu und dann fragt er ihn im Gespräch und sagt, was war der Grund, dass ihr damals, weißt noch, vor einem Jahr, das kannst du nicht vergessen, ne? Vor einem Jahr diese böse Absicht aufgegeben haben. Was war der Grund? Und der Häuptling, der antwortet ganz erstaunt, wer waren denn die vielen Leute bei euch? Und der Patton, der sagt, da waren keine, wir waren ganz alleine in dieser Missionsstation. Aber der Häuptling, der besteht darauf und sagt, es waren hunderte von Menschen mit Gewändern und leuchtenden, gezogenen Schwertern, die standen um euer Haus herum. Wir konnten gar nicht rein. Und als wir die gesehen hatten, da ist uns jede Angriffslust vergangen. Und erst in dem Moment erkennt Patton etwas, was er selber nie gesehen hat. Es ist nie bewusst gewesen, wie Gott seine Engel geschickt hat um dieses Haus herum. Und er selber hat es nie gesehen, hat es nicht mal mitbekommen. In dem Missionsbericht von Patton, da erhaschen wir einen ganz kurzen Blick in eine Welt, die da ist, einerseits unsichtbar, aber irgendwie doch da, etwas, was wir mit unseren natürlichen Augen ganz oft nicht zu sehen bekommen. Aber diese geistliche Welt, die ist für uns zwar oft verborgen und doch ganz offensichtlich finden dort Kämpfe statt. Jetzt habe ich zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte, wie so oft. Die gute Nachricht ist, Jesus hat diesen Krieg bereits gewonnen. Jesus hat diesen Krieg, der dort passiert, bereits gewonnen. Und darum kann er sagen, als er in den Himmel auffährt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, in beiden Welten. Ist mir gegeben beide Macht und nichts kann mich aufhalten mehr, denn ich habe bereits gewonnen. Die schlechte Nachricht ist, obwohl der Krieg zu Ende ist, sind immer noch ein paar Feinde übrig. Obwohl der Krieg schon längst beendet ist, gibt es noch Feinde, die ihre heimtückischen Waffen nicht abgeben wollen, die, wenn du so willst, wie einen Guerillakrieg führen. Den Guerillakrieg führen und wir sind mittendrin und wir merken es oft gar nicht. Wir merken es gar nicht. Mir geht es so, wenn ich beim Knittel oder im Penny bin, dann denke ich jetzt nicht darüber nach, so, oh, Reich Gottes, welche Welten sind. Das ist, ich merke es oft überhaupt nicht in meinem Alltag. Fällt mir manchmal sogar richtig schwer, meinen Alltag in dieser Brille zu sehen, dessen, was Gott sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Seht ihr es denn nicht? Sagt er. Und wenn ich mir anschaue, was Jesus tut, dann ist mir eine Sache bei der Vorbereitung jetzt für diese Reihe aufgegangen, die ist mir vorher nie so arg aufgegangen, nämlich wie oft Jesus vom Reich Gottes redet. Manchmal denke ich, der redet gefühlt von nichts anderem. Es war die zentrale Botschaft vom Reich Gottes, über das Jesus spricht. Ein paar Gleichnisse, wir hatten schon eins, aber so viele Gleichnisse gehen um das Reich Gottes. Wir haben das Reich Gottes ist wie ein Sämann, wie Unkraut unter dem Weizen, wie ein Senfkorn, wie wachsende Frucht, wie ein Schatz im Acker, wie die kostbare Perle. Es ist wie bei den 10 wachsamen Jungfrauen, bei den anvertrauten Talenten, der böse Weingärtner. Es geht immer um, so ist das Reich Gottes. In Lukas 8, Vers 1, dort lesen wir, dass Jesus von Stadt zu Stadt zieht, von Dorf zu Dorf, um die gute Nachricht, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Das ist, was Jesus tut. Und davon lässt er sich durch nichts abhalten. Lukas 4, da bringen sie ganz viele Kranken zu ihm. Er ist in Kapernaum beim Petrus seiner Schwiegermutter. Er heilt den ganzen Tag. Ich finde das verrückt. Die bringen Leute und Leute und er heilt und heilt. Und mitten in der Nacht haut er heimlich ab. Jesus verschwindet. Er verschwindet, die Jünger, die kriegen das mit, die laufen ihm hinterher und finden ihn schließlich und sagen, hey, komm zurück, jetzt so viele Leute, Gemeindegründung, jetzt muss es losgehen, ist gerade was los, ein Momentum. Und die Antwort von Jesus ist, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt. Dazu bin ich gesandt. Ich gehe nicht zurück, wir gehen weiter. Es ist spannend zu sehen, wie Reich Gottes für Jesus an erster Stelle steht. Er sagt, das ist mein Auftrag. Darum bin ich hier. Es hat was damit zu tun, wer herrscht. Und auch in meinem Leben, wer herrscht. Die Botschaft vom Reich Gottes, die ist von so einer zentralen Bedeutung. Und darum ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir verstehen, was er damit meint. Dieses Reich Gottes ein Stück weit besser verstehen zu können. Dort heißt es, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Prio Nummer 1, Reich Gottes. Ich finde das crazy, Jesus geht sogar so weit, da ist ein Mann, der will seine Eltern beerdigen und Jesus sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige, wieder Schlagwort, Reich Gottes. Selbst den Vater Unser, du hast gesagt, ich fand das super. Vater Unser, wir beten darum, dein Reich komme. Dein Reich komme. Es möge ein Herrschaftswechsel geschehen in uns, auf dieser Erde, um uns herum. So, das war jetzt ein bisschen Werbeblock für unsere Reihe, um zu verstehen, um dieses große Bild zu zeichnen. Und ich will zwei Sachen eins festhalten. Für Jesus war das ein Kernanliegen. Reich Gottes, die gute Nachricht vom Reich Gottes, war eines der zentralen Themen, das zentrale Thema von Jesus. Und heute tauchen wir in diese Themenreihe ein. Wir haben sie unter die Überschrift gestellt, Leben in seinem Reich, und zwar Leben in Kraft und Vollmacht, in diesem Bild, was Jesus immer wieder verwendet, von Bund und Königreich. Königreich ist ein Begriff, wie wir es Deutsche übersetzen, was Reich Gottes bedeutet. Königreich, Herrschaftsreich, sein Reich, wo er unterwegs ist. Und ich würde mir so eins wünschen, eine Sache für dich ganz persönlich, ich würde mir wünschen, dass du im Lauf der Reihe immer mehr deinen Platz entdecken darfst in diesem Reich Gottes. Eine Kraft, die Gott dir zusprechen möchte, eine Identität, die Gott dir in diesem Reich geben möchte, die ausgestattet, dich auszustatten mit Vollmacht. Und zwar eine Vollmacht, um in dieser Welt Leben zu leben. Und zwar so, wie es Gott sich das gedacht hat. Die einzelnen Predigten, die werden aufeinander aufbauen. Wir machen diese Predigtreihe zusammen mit Dagersheim. Die sind uns ein bisschen voraus, die haben schon ein, zwei Sonntage voraus. Aber wir sind hier mit dabei, deswegen wird auch Carsten immer wieder hier mit dabei sein. Heute geht es um eine wichtige Sache, nämlich um zu verstehen, um in dieses Denkmuster vom Reich Gottes hineinzukommen, müssen wir uns anschauen, wie es überhaupt dazu kommt, Reich Gottes. Und wie Gott dieses Reich Gottes sieht. Und dazu gehen wir an den Anfang. An den Anfang, noch bevor wir Menschen überhaupt existiert haben. Also Gottes Planungsphase, so, wenn man so eine Konstruktion bauen würde, so einen Zettel machen würde, so einen Plan, wo man aufschreibt, so würde ich mir das Ganze vorstellen, so habe ich mir das gedacht, da die Menschen, die mir nachfolgen, hier die so. Noch bevor wir Menschen irgendwas kaputt machen konnten, noch vor dem Sündenfall, Planungsphase. Wie hat sich Gott das gedacht? Und wir stellen ein Muster fest, das wir in den nächsten Wochen sehen werden, zieht sich durch die ganze Bibel. Das ist nichts Neues, kommt nicht erst im Neuen Testament. Reich Gottes ist nicht erst seit Jesus, sondern durchdringt uns von Anfang an in Gottes Wort. Und wer eine Bibel hat, schlagt gerne schon mal auf 1. Mose 26, Vers 28, 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Denn hier beginnt dieses Muster von Bund und Königreich. Bund und Königreich, so haben wir es mal genannt. Und um diese beiden Elemente besser zu verstehen, habe ich sie mal in zwei Farben gemacht. Einmal so eine Bundesfarbe und so eine Königreichsfarbe, gelb und blau. Und im Text werde ich, im Bibeltext werde ich die markieren. Man könnte dieses Muster auch nennen Zuspruch und gleichzeitig Anspruch. Gott gibt uns Dinge, er spricht uns Dinge zu und hat einen Anspruch. Oder davon, dass Gott uns Vollmacht geben möchte. Vollmacht, um eine Aufgabe zu erfüllen. Vollmacht macht nur dann Sinn, wenn du was damit zu tun hast. Also angenommen, ich würde jetzt hier im Norman eine Vollmacht ausstellen, hier so, hier Vollmacht, hier gehst du aufs Rathaus, dann gebe ich ihm die Vollmacht wozu? Nicht um zu sagen, ja, ich bin vollmächtig, so, und ich habe es für mich, sondern um aufs Rathaus zu gehen. Klar, Vollmacht hat immer, das gehört zusammen, eine Vollmacht immer, um eine Aufgabe zu erfüllen. Das ist wie bei so einer Doppelhelix von einer DNA. Es sind so zwei Stränge, die ineinander verbunden sind, umeinander sich schlingen. Und sobald du einen dieser Stränge rausnimmst, machst du die ganze DNA kaputt. Reich Gottes DNA. Gott befähigt uns Menschen für einen Auftrag. Gott gibt uns eine göttliche Identität, wer wir sind. Und das verändert, wie wir leben. Sobald du sagst, die Identität ist weg, ändert es auch, wie du lebst. Wenn du sagst, ich habe eine Identität, aber ich lebe nicht so, passt es nicht zusammen, dann machst du es kaputt. Und diese beiden Stränge, dieser Helix, die gehören so untrennbar ineinander verbunden zusammen, dass sie das zentrale Ding sind, was uns als Christen ausmacht. Und ansonsten sind wir ganz schnell in der Gesetzlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Menschen, die ständig sagen, du musst, du sollst und du darfst aber nur noch. Das wäre so, als würde ich sagen, du hast einen Auftrag, aber du hast keine Befähigung dafür. Ich gebe dir keine Kraft dafür. Geh, kauf ein Haus, aber du kriegst kein Geld. Funktioniert nicht. Genauso wenig hat sich das Gott so gedacht, zu sagen, ich gebe euch Geld ohne Ende, macht damit was, aber nee, ich mache nichts damit. Funktioniert nicht. Das ist so, als würde ich diese Helix durchschneiden. Im ersten Teil, in dem gelben, spricht Gott uns etwas zu. Er stattet uns aus mit etwas. Die biblische Sprache ist, Gott schließt einen Bund mit uns. Deswegen haben wir da Bund drüber geschrieben. Das ist der Teil, der kommt nicht von dir. Da kannst du nichts dafür. Wenn Gott dir Kraft gibt, dann liegt es nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott dich ausstattet. Wenn Gott dir seinen Heiligen Geist gibt, dann bist du erstmal relativ unschuldig daran und sagst, wow, du sagst, ja, ich nehme das an, aber ab dann, das ist Geschenk Gottes. Gott stattet uns aus. Und der zweite Teil, das blaue, Kraft und Vollmacht ist immer, um etwas zu tun in seinem Königreich damit. Das macht nur Sinn so. Sonst macht der erste Teil gar keinen Sinn. Funktioniert nicht, sobald du einen weglässt. Und dieses Zusammenspiel zieht sich, wie gesagt, durch die Bibel. Und wir lesen jetzt den Plan Gottes, den Sketch ganz am Anfang, wo Gott überlegt, wie würde ich mir wünschen, wie soll die Erde sein? Wie habe ich es mir gedacht? Planungsphase vor uns Menschen. Dort heißt es in 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Schon ganz am Anfang sehen wir diese Doppelhelix. Eine Identität, deine Identität ist, du bist ein geschaffenes Wesen, du bist geschaffen. Gott hat dich gemacht, aber nicht nur irgendwie, sondern in seinem Bild, als Ebenbild geprägt. So, ich stelle mir das vor wie bei einem Stempel. Wenn du so einen Stempel hast, da steht drauf Süddeutsche Gemeinschaft, ein toller Stempel, und dann haust du den irgendwo drauf und dann siehst du dieses abgeprägte Bild. Dieses Bild, was ich da drauf gehabt, das ist ein Ebenbild vom Stempel. Es ist nicht das Gleiche, es ist nicht der Stempel, aber in diesem Bild siehst du etwas von dem, der geprägt hat. Wie ein Stempel. Du bist geprägt von ihm, von seinem Bild, ein Ebenbild. Und wann immer andere Menschen dich sehen, dann sehen sie etwas von diesem Schöpfer. Egal, ob du Christ bist oder nicht, du bist Ebenbild Gottes. Du als Mensch repräsentierst oder zeigst ein Stück von dem, wie Gott ist. Ein Abdruck von ihm. Ein passender Vergleich dafür, das ist vielleicht so ein Handschuh. So ein Handschuh, der ist nach einer Form gemacht. Also der passt jetzt nicht an den Fuß, sondern er gehört an meine Hand. Er hat so fünf Fingerteile da hier irgendwo, wo die Finger reinpassen. Und wenn du so einen Handschuh anguckst, erkennst du auch ganz grob, wem der gehört. Der könnte ungefähr so einem Erwachsenen gehören. Das ist kein Kinderhandschuh. Also dieser Handschuh sagt etwas darüber aus, für was er gemacht ist. Timo hätte einen anderen Handschuh wie wahrscheinlich mein Sohn, so von der Größe her. Und wenn du so einen Handschuh anguckst, dann kannst du davon ausgehen, naja, okay, der hat wahrscheinlich hier so vier Einzelteile. Vier Finger da oben, ein bisschen so einen längeren in der Mitte, ich hoffe, den zeigt er nicht so oft. So einen kleinen hier, so noch einen ganz, ganz kleinen. Ich erkenne was von dem, was drin steckt. Und genau dieses Ebenbild bist du. Du siehst nicht die Hand, aber wir sind wie so ein Handschuh, ein Bild. Ein Ebenbild von dem Schöpfer. Sein passendes Abbild. Dann lesen wir hier von diesem zweiten Teil, das Blaue. Da folgt der Auftrag. So wie so ein Handschuh zu einem ganz bestimmten Zweck existiert, so haben auch wir einen Auftrag. Der Winterhandschuh, ne, den hast du, um zu schippen, damit es warm ist. Der soll dich richtig mollig warm halten, deine Finger nicht einfrieren. Ein Arbeitshandschuh, der ist zum Schaffen, der muss vor allem irgendwie Gewichte stemmen können, der darf nicht schnell reißen. Oder so ein Samthandschuh, so ein Klavierhandschuh, so weißer. Ja, der ist natürlich zum Klavierspielen oder zum Putzen, je nachdem, zum Stauben. Aber der Handschuh sagt etwas aus über die Lebensbestimmung, wozu er da ist. Und in der Bibel haben wir gerade gelesen, wie Gott plante am Anfang, Menschen nach seinem Ebenbild zu schaffen, um ihn als Herrscher über alle Tiere, über alle Wesen, über alles einzusetzen. Das ist die Lebensbestimmung. Gott schuf den Menschen, er schuf dich als Stellvertreter Gottes auf Erden. Sie sollen in seinem Namen die Erde regieren. Als Ebenbilder sollen sie Gott auf der Erde widerspiegeln, sein Wesen. Und das war von Anfang an der Plan Gottes. Einen Vers weiter in der Bibel lesen wir, wie Gott Planungsphase, Realisierungsphase, wie es weitergeht und wie er diesen Plan umsetzt. Und ich finde es schön zu sehen, wie die Doppelhelix, dieses Muster, 1:1 umgesetzt werden. Dort heißt es, und dann schuf Gott den Menschen, wie? Als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Beide repräsentieren Gott gleichermaßen. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde, das ist der Auftrag. Und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das, was Gott von Anfang an geplant hat, das setzt er an dieser Stelle auch um. Er formt den Menschen aus Lehm, ja Leder, und dann haucht er ihm Leben ein. Ich kriege das nicht so gut hin bei dem, aber... Ja, stellt euch vor, es riecht er voller Leben. Da ist was drin in dem Handschuh. Gott haucht ihm Leben ein. Ohne dieses Leben sind wir eine leere Hülle. Wir sehen vielleicht noch gut aus, wir haben immer noch einen tollen Mittelfinger, aber... Wir sind ohne Leben. Wir sind nicht in der Lage, von uns aus die Finger zu bewegen, die Kraft auch nutzbar zu machen. Wir sind wie ein Werkzeug ohne Energie. Ich würde niemals schaffen, dem Handschuh einfach ohne den Finger da drin zu sagen, jetzt bewege mal hier irgendwas, sondern wir sind dazu geschaffen, ausgefüllt zu sein. Ohne ausgefüllt zu sein, sind wir nicht in der Lage, diese Dinge zu tun, zu denen wir beauftragt sind. Der Handschuh hat eine Aufgabe, aber wie in dieser Doppelhelix, ohne Füllung wird die Aufgabe nicht funktionieren. Es macht sogar gar keinen Sinn, all diese Aufträge zu verstehen, wenn du nicht klar ist, dass wir gefüllt sein müssen. Stell dir vor, ich hätte jetzt hier so einen Handschuh liegen, so, der liegt jetzt da ohne Hand, und würde sagen, so, du bist doch ein guter Handschuh. Weil du so toll gemacht bist, spiel jetzt bitte Klavier. Hey, ist witzig, weiß ich, aber funktioniert nicht. Oder jetzt bist du schon 10 Jahre lang Arbeitshandschuh. Da wirst du doch die paar Kilo tragen können, oder? 10 Jahre lang bist du schon hier, also so langsam müsstest du es doch schaffen. Wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren. Oder wenn du ein ordentlicher Handschuh sein willst, also so einer, wo die anderen Leute auch sagen, der ist gut, dann solltest du aber gefälligst. Keine Chance. Ich gebe zu, das klingt ein bisschen witzig, aber wenn wir mal ehrlich sind, behandeln wir uns manchmal genauso. Oder die anderen. Dann haben wir genau dieses Denken voneinander. Jetzt bist du schon 10 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Du kennst ihn schon so lange. Du bist ein Handschuh. Warum klappt diese eine Sache noch nicht voll, ganz automatisch? Du müsstest doch alle Kraft haben und Vollmacht. Das müsste doch alles schon längst funktionieren. Aber die gibt es nur in Verbindung mit Gott. Du und ich, wir sind wie so ein Handschuh von Anfang an dazu geschaffen. Das ist unsere Bestimmung, aus der Kraft unseres Schöpfers zu leben. Aber das geht nur in Beziehung. Jesus sagt es an anderer Stelle. Wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt, wie so ein Weinstock, dann könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir. Das sagt er nicht zu denjenigen, die noch nicht bekehrt sind. Er sagt es zu denen, die mit Jesus und mit ihm unterwegs waren. Bleibt in mir und ich in euch. Nur dann sind wir in der Lage, unsere Lebensaufgabe zu erfüllen und ihn zu repräsentieren. Und wisst ihr, so war es auch am Anfang. Im Garten Eden. Bei Adam und Eva. Die lebten dort vor dem Sündenfall unbeschwert. Mit Gott, auf eine ganz natürliche Weise, die wir uns kaum vorstellen können. Die mussten sich nicht groß Gedanken machen, so was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch. Sie haben Gott einfach repräsentiert. Sie waren mit ihm verbunden. Sie regierten in seinem Namen die Erde. Und das haben die sich nicht erarbeitet. Das war ihnen zugesprochen. Sie mussten nicht gucken, dass sie es richtig machen. Und diese Freiheit, die sie da hatten im Paradies, die war verbunden mit einer Einschränkung. Nämlich mit dieser Einschränkung, dass sie bei allen ethischen Entscheidungen auf Gott vertrauen müssen. Denn sie konnten nicht unterscheiden, was gut und was böse ist. Sie wussten nicht, was richtig und falsch ist. Sie mussten darauf vertrauen, dass das, was Gott sich gedacht hat, dass es stimmen wird. Das war die Einschränkung. Wie so eine Doppelhelix. Und das war keine Willkür von Gott. Das war nicht, oh, er wollte es ihnen nicht geben, sondern es hat ihnen einen Rahmen gegeben und eine unvorstellbare Freiheit. Wie so eine Doppelhelix. Die war perfekt. Stell dir vor, du musst nicht den ganzen Tag dich fragen, boah, was ist richtig, was ist falsch? Was mache ich in der Situation? Die Frage hatten die nicht. Sie mussten einfach darauf vertrauen, so wie Gott es gesagt hat, ist richtig, so mache ich es. Sie mussten doch gar nicht unterscheiden, was richtig und falsch ist, denn das war Gottes Job. Das war die Verbindung, das war der Bund, den sie geschlossen haben. Das ist die Abmachung. Und dafür dürfen sie in Freiheit leben. Und dann kommt Satan dazwischen, das mache ich jetzt ein bisschen kürzer, und sagt, ja, schön, was ihr hier habt, tolles Paradies, aber ganz ehrlich, ihr könntet mehr haben. Ihr braucht Gott nicht. Ihr braucht diesen Teil der Doppelhelix nicht, diese Abhängigkeit. Das braucht ihr gar nicht. Ihr könnt es auch ohne. Und dann entscheiden sie sich und glauben dieser Lüge und entscheiden sich, unabhängig von Gott sein zu wollen. Und merken nicht, wie sie auf einmal, weil sie diesen einen Teil der Helix abschneiden, unfähig werden, Gott zu repräsentieren. Sie sind ohne Verbindung. Sie sind wie ein ausgezogener Handschuh, nur noch eine Hülle. Immer noch schön anzusehen, immer noch Handschuh, aber ohne Füllung, ohne Kraft. Schlichtweg nicht mehr dazu in der Lage, ihre Bestimmung zu erfüllen. Sie können dieser Verantwortung für den Garten Eden nicht mehr nachkommen, selbst wenn sie wollen. Sie sind unfähig, Gott zu repräsentieren. Und getrennt von Gott haben die Menschen Raum gemacht. Wie so ein leerer Handschuh, dass andere Dinge sie füllen, dass andere Dinge hineinkommen. Spannend, heute nicht unser Thema, aber in der Bibel heißt es ab diesem Zeitpunkt, dass Satan der Herrscher der Welt ist. Der Fürst der Welt, heißt es dort wörtlich. Kleiner Teaser, das wird sich noch ändern. Also wehe, einer geht nach Hause und ist jetzt am Boden zerstört. Jesus wird es ändern, da kommen wir in den nächsten Themen rein noch mit drauf. Und Jesus hat eine geniale Lösung. Gott hat die schon längst vorbereitet. Da kommen wir hin. Aber das, was damals war, das gilt für uns heute auch noch. Nämlich diese Doppelhelix. Du und ich, wir sind geschaffen, um in Verbindung zu leben. Und zwar mit Gott. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst bist, aber du bist perfekt geschaffen, so wie du bist. Du bist ein Handschuh. Ich weiß nicht, ob du ein Klavierhandschuh bist oder ein Arbeitshandschuh oder was für ein Handschuh. Du bist unterschiedlich, aber du bist genau richtig. Du bist für deinen Zweck perfekt gemacht. Und Gott möchte dir diese Kraft zusprechen, durch seinen Geist in Verbindung mit ihm zu leben, als Königskind. Gott selber zu repräsentieren auf dieser Erde, aber ohne Jesus wird es nicht funktionieren. Das kannst du nicht. Du wirst dieser Aufgabe ohne Jesus einfach nicht nachkommen können. Schlichtweg, weil du ein Handschuh bist ohne Füllung. Wir werden heute ein neues Lied einführen, passend zur Predigtreihe. Und in diesem Lied geht es darum, dass wir Gott zusingen, bau dein Königreich hier. Build your kingdom here. Das ist aus dem Vater Unser, dieser Part. Jesus, bau dein Königreich, ich bin Teil davon, ich möchte Teil davon sein, nutze mich, ich möchte hier sein, füll mich. Das ist mein Gebet. Nimm zu in meinem Leben, füll mich mit deiner Kraft und ich weiß nicht, was bei dir diese Woche ansteht. Vielleicht kann es auch dein Gebet sein. Füll mich bitte für die Aufgaben, die du vorbereitet hast. Vielleicht ist es auch dran zu bekennen, dass du Handschuh sein wolltest, aber ohne Füllung. Aus deiner eigenen Kraft. Dann hindert dich nichts daran hinzugehen, sagen, Gott, füll mich wieder neu. Füll mich, ich will an dir dranbleiben. Füll du mich aus mit deinem Geist, ich will da dir Raum machen, ich will als Werkzeug für dich zur Verfügung stehen. Und vielleicht hast du auch den Eindruck, dass da irgendwas ist, was da drin klebt in dem Handschuh. Jemand hat ein Kaugummi drin gelassen oder sowas, irgendwas, was nicht rausgeht. Wie so eine Sache in deinem Leben, wo du sagst, ich habe den Eindruck, da hat sich was festgenistet, was verhindert, dass Gott Raum bei mir einnehmen kann. Dann gib diese Sache Gott. Gott, bitte kümmer du dich darum. Und ich lade dich ein, wie du möchtest, komm gern zu mir oder auch jemand anders aus dem Leitungskreis oder aus dem Gebetsteam, diese Sache vor Gott auszusprechen und sagen, fülle du diesen Handschuh wieder ganz. Ich werde gleich mit uns beten und danach werden wir zwei Lieder gemeinsam singen. Eins davon ist dieses Gebet, bau dein Königreich hier. Und wir wollen eine ganz herzliche Einladung aussprechen. Werden wir jetzt immer mal wieder machen. Silvester hatten wir schon. Kommt einfach gerne aufs Gebetsteam, da werden mehrere Leute auch sein, ich werde auch da stehen. Und wenn du ein Anliegen hast und sagst, ich will das Gott geben, dann beten wir sehr gerne für dich. Und wenn du sagst, oh, ich habe kein Anliegen, bete einfach nur für mich, segne mich, dann auch das werden wir sehr, sehr gerne tun. Denn da liegt so eine Kraft darin, wenn wir als Christen gemeinsam zu zweit oder zu dritt zusammenkommen und die Dinge vor Gott bringen. Herzliche Einladung, das gleich beim gemeinsamen der zwei Liedern zu tun. Ich bete noch mit uns. Geliebter Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns auf diese Welt gestellt hast und dass du jeden hier im Raum perfekt gemacht hast. Perfekt für seine Aufgabe, perfekt für das, was wir brauchen, um dich repräsentieren zu können. Herr, füll du uns. Füll du uns aus und wenn da Dinge sind in uns, wo wir eigene Wege gehen, Herr, dann will ich sie dir hinhalten. Bitte mach du dir Raum. Herr, du weißt um all die Dinge, die diese Woche anstehen. Du weißt um all die Dinge, die diese Woche waren, die uns vielleicht belasten. Herr, ganz unabhängig davon wollen wir dir unser Leben hinhalten und sagen, gebrauch du's. Mach du was Gutes draus. Segne du uns, ich wünsche mir und wir beten, dass du dein Königreich baust. Baue dein Königreich, dein Reich komme mitten unter uns. Wir wollen dem nicht im Weg stehen, sondern wir wollen Teil davon sein und wir wollen sehen, wie du dein Königreich baust. Darum beten wir und das singen wir, Herr. Amen.